So, Bernd-Simon, heute müssen wir mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Jedes einzelne Mal, wenn wir hier unsere Podcast-Folge haben, heute ist ja schon zum sechsten Mal, überlegen wir uns vorher, wie starten wir eigentlich? Mal
Wir
mit Hallo zusammen, mal mit irgendwie, wir steigen direkt ins Gespräch ein, aber wir haben irgendwie noch nicht so richtig den passenden Einstieg gefunden.
suchen immer noch und irgendwie tun wir uns extrem schwer.
Und das Witzige ist, heute hast du ganz verstohlen in ChatGPT gesucht nach irgendwie so ein bisschen Inspiration, wie starten wir ich genauso. Keiner hat es irgendwie sich getraut, dem anderen zu sagen. Und jetzt
Machen wir es
machen
live,
wir es
oder?
live.
Also okay, was soll ich reinschreiben?
Am besten,
Ich schreibe jetzt, mit welchem witzigen Satz starten wir heute unseren
ja,
Podcast?
genau. Oder peinlichen Satz.
Mit, okay, warte. Mit welchem witzigen und peinlichen
Ja,
Satz
genau.
starten wir heute
Und
unseren
schreib,
Podcast?
ja, genau.
Okay. Und jetzt gucke ich mal. Er braucht ein bisschen. Okay, wie wäre es mit einem dieser herrlich unangenehm witzigen Einstiege?
Oh, das ist mir jetzt schon so
Erstens,
unangenehm.
wir sind zurück, wie der unangenehme Sonnenbrand nach dem ersten Frühlingstag ohne Eincremen.
Okay.
Oder zwei, willkommen bei Folge 7. Okay, ist eigentlich 6, aber ist egal. Wir haben es wieder nicht geschafft, berühmt zu werden, aber hey, immerhin pünktlich. Okay, und Nummer
Finde ich auch
drei,
stark.
alle guten Dinge sind drei. Schön, dass ihr wieder da seid. Oder wie meine Mutter sagen würde, aha, ihr habt also immer noch nichts Richtiges zu tun. Okay, geht so. Okay, also ich glaube, wir haben da bestimmt noch ein bisschen bessere Ideen und gehen da nochmal in uns.
Aber lass uns das jedes Mal machen, aber jedes Mal mit einem anderen Prompt und dass wir den Prompt verbessern.
Genau, und vielleicht ist es ja dann so, dass die Maschine irgendwann so gut wird, dass sie am Ende unseren Vorstellungen entspricht. Aber
Aber
ich
witzig
glaube,
war es auf jeden Fall.
ja, und wir können uns noch auf keinen Satz einigen.
Also hallo und herzlich willkommen hier zur Folge 6. Wir haben es letztes Mal schon angeteasert, es war vor 2 Wochen, dass es heute um Beispiele geht, wo Veränderungen schiefgegangen sind. Deswegen heute einfach der kurze, prägnante Titel Schiefgegangen. Wir haben uns überlegt, wir haben insgesamt so 6, 7 Rubriken und fangen mit der Rubrik an aus dem Privaten, das jeder kennt oder fast jeder kennt. Mit Sicherheit fühlt sich da der ein oder andere Zuschauer, Zuhörer auch an die eigene Situation zurückerinnert. Du bist gehypt davon, von Sport. Vom Radfahren kaufst du dir ein teures E-Bike oder ein teures Rennrad oder ein Einsteiger-Rennrad oder ein Einsteiger-E-Bike und bist total gehypt. Und nach 3, 4 Monaten kommt so die Realität zurück. Das Fahrrad steht in der Ecke und wird nicht mehr genutzt. So.
Genau, und genau diesen Effekt, den hat man ja auch dann, wenn man Unternehmer ist, und diese Effekte viel öfter, weil man muss ständig immer irgendwelche Entscheidungen treffen und schauen, dass man eben mit Blick in die Zukunft Investitionen tätigt, die dann sich im besten Falle natürlich auszahlen. Das ist aber eine Illusion, dass es alles immer perfekt funktioniert. Und genau darüber wollen wir heute reden, was eben nicht funktioniert hat.
Ich finde zum Beispiel bei diesem Fahrradthema, da ist nicht wirklich so die Motivation am Anfang es zu machen, sondern dran zu bleiben. So scheitert am Ende über die Dauer an dem Thema dran zu bleiben.
Ja, genau.
Und da kommen wir später auch noch drauf zu sprechen, so im Fazit von, warum sind Veränderungen am Ende missglückt? Ich glaube, ein ganz, ganz großer Schlüsselpunkt ist das Thema einfach dran zu bleiben. Wenn du dich für irgendwas entscheidest, dann zack durchzuziehen. Das ist genauso wie wenn man sich entscheidet abzunehmen, dran zu bleiben am Ende, die
Ja.
Ernährung so zu behalten.
Wir haben ja als unterschiedliche Rubriken ein bisschen vorbereitet, an Themen, die wir, wo wir im Büro Dinge angeschafft haben. Und da geht es über Softwarethemen bis hin zur Einrichtungsgegenstände, die wir uns angeschafft haben, oder auch was Personalsuche angeht. Einfach so die Bandbreite an Themen. Da würde ich einfach sagen, sagst du mal das erste
Ist das
Beispiel.
eigentlich fast unangenehm, das schon auszusprechen, weil es ist so ein, im Nachhinein so ein Moment, wo ich mich echt so ein bisschen fremdschäme dafür. Bei Software-Themen, wir haben irgendwie vor 7, 8 Jahren mal gedacht, okay, wir brauchen irgendwie so ein Massenermittlungstool. Also für alle, die jetzt Architektur nicht kennen, wir müssen immer bei Ausschreibungen vorher oder bei Angebotseinholungen die Mengen, Quadratmeter Boden, Quadratmeter Wände, Decken und so weiter ermitteln. Und das muss man immer auf Grundlage von Plänen erstellen. Und da gab es noch kein BIM und noch kein automatisches Massenauslesen. Und da gab es einen Anbieter, also wir nennen ja heute auch Anbieter, Hasenbein, der uns so eine Massenermittlungssoftware angedreht hat. Keine Ahnung wie.
Das stimmt, ich erinnere mich heute noch wie heute. Und dann wurde so ein Live-Onboarding bei uns gemacht.
Der kam schon mit so einem vergilbten Koffer.
Und das war wirklich, wir saßen dann in diesem Onboarding. Und das Schlimme ist ja, wenn du dann da drin sitzt und dich dafür was entschieden hast, dann kannst du es ja nicht irgendwie abbrechen, sondern wir haben dann diesen Tag über uns ergehen lassen und haben dann auch versucht, das mal irgendwie mal zu nutzen in irgendeinem Projekt. Aber ich kann mich jetzt an keine Situation erinnern, wo wir das wirklich genutzt haben, außer halt die Lizenzgebühren zu bezahlen.
Ja. Und Grüße gehen raus an all diejenigen, die vor 8 Jahren schon bei uns im Büro waren und mit dabei waren, die das durchgehalten haben mit und sich dann gedacht haben, boah, was haben sie sich da wieder ausgedacht. Aber es war einfach in dem Moment nicht das richtige Tool, nicht zum richtigen Zeitpunkt.
Genau.
Warum sowas dann passiert und warum man sowas macht, man probiert es halt, man hat irgendwie ein gutes Bauchgefühl und dann manchmal bewahrheitet sich es halt nicht. Und dann musst du halt dann auch wieder loslassen nach einer gewissen Zeit.
Und dann kommen wir eigentlich auch noch zu so einem größeren Thema bei uns im Büro, das generelle Zeichnen und welche Handwerkszeug haben wir für unser digitales Zeichnen. Also da gibt es ja unterschiedliche Softwareanbieter wie Revit, dann Graphisoft oder Vectorworks, Nemetschek. Wir haben bei uns dann einfach gesagt, okay, wir müssen mit dem Lauf der Zeit gehen und am Puls der Zeit bleiben und sofort mit BIM-Modellierung einsteigen. Hat dazu geführt, dass wir natürlich so den Platzhirsch uns zugelegt haben. Das war dann Revit, wo wir die dann sofort bei einem neuen Projekt das Gebäude in 3D gebaut haben. Es hat aber dazu geführt, dass alle Planungsbeteiligten um uns herum, sei es Firmen oder Fachplaner, noch nicht so weit waren, diese Planung in Bauteilen so zu 100% durchzuziehen. Dann hat es am Anfang ganz gut geklappt, weil man dann im Entwurf das Gebäude gut modellieren konnte und auch dann weiter am Anfang der Ausführungsplanung. Aber irgendwann kamen wir dann zu dem Punkt, wo wir dann bei Details ins 2D wieder switchen mussten. Wo es dann wirklich um ganz konkrete Anschlüsse von dichten Bauteilen und so geht. Und da haben wir einfach gemerkt, dass wir dann wieder ins 2D gerutscht sind und dann analog in AutoCAD in einer ganz anderen Datei weitergezeichnet haben. Denn der Vorteil bei Revit ist, dass man halt wirklich so zu 100% in Bauteilen denkt, aber dieses 2D-Ausarbeiten von einer Detailsituation wirklich durch einen hohen Aufwand möglich ist. Und das hat uns dazu halt gebracht, umzudenken und jetzt umzuswitchen. Wir haben jetzt Archicad inzwischen, wo genau das eben vorteilhaft bei uns funktioniert und wir diese schnellen Skizzen in 2D gleichzeitig bei einer BIM-Planung weiterhin nutzen können. Und das hilft uns extrem in der ganzen Entwicklung. Und zusammengefasst kann man einfach sagen, dass wir einfach drumherum in der Phase, wo wir uns dafür entschieden haben, noch nicht fit genug waren oder der Zeitpunkt noch nicht gekommen war, diesen großen Sprung zu wagen.
Kannst du dir vorstellen, dass irgendwann der Zeitpunkt wieder kommt, wo man dann auch so eine Programmtechnik, wie in dem Fall Revit, dann wieder in Erwägung zieht, weil sich die Entwicklung so fortgesetzt hat, dass man sagt, okay, jetzt sind wir so weit und haben diesen Zwischenschritt Archicad gemacht?
Unbedingt. Schon, ne? Denn wenn man sich vorstellt, inzwischen ist es auch wieder so, dass ganz viele Hersteller ja ihre Produktdaten zum Teil nur noch in Revit-Familien anbieten. Das heißt, da muss man auch wieder gucken, wie sind dann die Schnittstellen zu den einzelnen Produkten und ist es dann vielleicht nicht doch wieder besser ab irgendeinem gewissen Punkt wieder umzuswitchen. Ja. Aber da sind wir genau wieder bei diesem Punkt, dass man sich nicht auf ein Produkt dann ganz genau festlegt, sondern man muss immer die ganze Bandbreite im Blick haben und dann, auch wenn es einen hohen Invest bedeutet, dann auch ganz klar wieder die Reißleine ziehen.
Ja. Das war jetzt so ein bisschen der Part Software. Ich glaube, wir haben so viele Softwareentscheidungen, an die wir uns, glaube ich, auch teilweise gar nicht mehr erinnern, die wir eingeführt haben und wo wir gemerkt haben nach einer Zeit, nee, müssen wir wieder loslassen. Ist ja dann auch gut, ne? Wenn man so Entscheidungen trifft, man lässt es wieder los und man setzt es doch nicht um, weil das ist so, wie wenn ein Praktikant zu dir ins Büro kommt und den Architektenjob erlernen will oder in den Architektenjob mal einblicken will und danach sagt, nee, ist nichts für mich. Also hat genau. Ja dann auch was Positives. Jetzt wollen wir so ein bisschen in Technikentscheidungen gucken. Ich glaube, das war so 2016, 17, da hatten wir noch eine analoge Telefonanlage bei uns im Büro mit den normalen Telefonen. Hallo, also keine Wählscheibe mehr, sondern normale Telefone schon. Und die ist dann irgendwie in die Knie gegangen. Dann haben wir uns so gedacht, ja okay, Telefonanlage, die war schon extrem lange abbezahlt. Holen wir uns eine analoge wieder mit Telefonen? Nee, machen wir nicht. Wir schauen, dass wir das mit Headsets vom PC aus machen. Ich meine, für 2016, 2017 würde ich sagen, schon fortschrittlich. Haben aber dann gesagt, ja, nee, wir brauchen da irgendein kostenloses Tool. Weil die analoge Telefonanlage vorher, die hat halt nur den Telefonanschluss gekostet. Die Geräte haben uns gehört. Die hatten wir schon seit 15 Jahren vorher. Also wollten wir da unbedingt was Kostenloses haben und haben halt dann wirklich auf dem Markt nur einen Hersteller irgendwie gefunden und haben diese Telefonanlage so mehr schlecht als recht eingerichtet und mussten halt da ganz viele Telefonserver noch mit anschließen, selber bei uns in unserem Serverraum, und mussten das am Ende mit LAN, mit dem Internet verbinden, damit das über den Telefonanschluss mitgeht. Mussten also ganz viele Kleinigkeiten mit zwischendrin basteln und haben gar nicht bemerkt, wie der zeitliche Aufwand, den wir hatten, das alles einzurichten, das alles instand zu halten, Ausfallrisiko etc., wie das am Ende in den Opportunitätskosten teurer war als die Lösung, die wir dann 2 Jahre später angegangen sind, wo eine Mitarbeiterin die Aufgabe von mir bekommen hat, ey, es kann doch nicht sein, dass wir keine komplett digitale Anlage nutzen können, wo alles über einen Server von Telekom läuft oder Vodafone läuft. Und dann hat die Mitarbeiterin, das war noch vor Corona, zu mir gesagt, ja, es gibt da so was ganz Neues von Microsoft, das heißt Teams. Und ich dachte mir so, ey, was hat es denn jetzt schon wieder angeschleppt? Und wir haben es einfach gemacht. Die hat sich darüber informiert, haben es einfach gemacht. Kostenpflichtig natürlich. Und das Krasse war halt, danach kam Corona. Ja. Und in Corona haben alle plötzlich Teams genutzt und wir haben es irgendwie ein halbes Jahr vorher schon eingeführt gehabt im Büro als Telefonanlage und waren schon total routiniert. Das und konnten plötzlich virtuelle Konferenzen routiniert als eine der ersten ansetzen, andere dazu einladen und hatten die Lizenzen.
Das zeigt einfach auch, wie wir dann wirklich auch immer diesen Mut haben, sofort diese Dinge zu machen.
Ja.
Aber das würde dann auch nur dadurch gehen ja diese Dinge auch manchmal schief. Aber es ist extrem hilfreich, wenn man einfach die Dinge sofort ausprobiert.
Ja, voll.
Genau, dann haben wir das auch eine andere Geschichte bei uns. Es gibt ja immer den, entweder nutzt man ein iPhone oder man nutzt ein Samsung-Gerät oder ein auf Android-Software basierendes Smartphone. Und wir haben uns dann einmal dazu entschieden, dass wir das Samsung-Handy mal nutzen. Und das war auch schon ein Act, dann diesen Kosmos zu wechseln und in die ganzen Fotos und Daten dann zu übertragen. Hat geklappt, aber wir sind überhaupt nicht mit der ganzen Bedienung klargekommen. Natürlich funktioniert alles und man kann, glaube ich, 200 Dinge mehr einstellen, als man es am iPhone kann. Nur ich kann es nicht und will es auch gar nicht, sondern will einfach eine schnelle, einfache Bedienung haben. Und deswegen sind wir dann nach 2 Jahren wieder zurückgewechselt und haben einfach gemerkt, wie toll einfach die Handhabung mit dem gewohnten Handy ist. Und das hat aber wirklich irgendwie, ich weiß auch nicht, warum wir uns dazu entschieden haben, da zu wechseln.
Aber, und allergrößten Respekt an alle unsere Mitarbeiter im Büro, die vorher Samsung genutzt haben, die durch unsere große Umstellung im Büro auf Apple jetzt alle Apple nutzen. Wir fühlen mit euch allen mit.
Genau, das ist, weil in die andere Richtung geht es ja genauso. Ja, ne? Also genau. Das ist aber so, das zeigt aber auch wieder diesen Willen, alles wirklich einmal auszuprobieren, um zu wissen, ist es denn wirklich gut oder ist es denn wirklich schlecht.
Ja.
Denn das Schlimmste ist, wenn man Dinge beiseite wischt, obwohl man gar nicht wirklich weiß zu 100%, ob es einem einen Mehrwert bringt oder nicht.
Glaubst du, dass der Umstand, dass wir so viel ausprobieren und irgendwie allen Ideen immer eine Chance geben, auch ein bisschen davon herkommt, dass wir als Kinder von unseren Eltern oder auch Mama immer wieder zu uns gesagt hat, hey, wenn dir irgendwas nicht schmeckt, probier es wenigstens mal. Probier es wenigstens mal, damit du, wenn du probiert hast, sagen kannst, okay, es schmeckt dir nicht. Ja. Nicht von vornherein ausschließen.
Es steckt da einfach eine tiefe Wahrheit drin, dass man diese, egal in welcher Situation man sich befindet, dass man das ausprobiert und einem, oder dass man halt einen, das, also jetzt stehe ich auf der Leitung, aber dass man so einen, dass man die Sachen auch ausprobiert. So. Mhm.
Es gibt aber auch manchmal, also um auf den nächsten Punkt der Technik zu kommen, manchmal irgendwelche Techniken, die man kauft. Und ich denke da an unseren 3D-Scanner zurück, den wir 2019 gekauft haben, der wirklich nicht günstig war, wo wir am Ende des Jahres gesagt haben, okay, sinnvolle Technikinvestition, lass uns das mal machen, von Leica, der BLK 360, und haben den gekauft. Und hatten den dann bei uns und haben immer mal wieder Scans gemacht über einen Zeitraum von 2 Jahren und haben diese Scans aber nie wirklich richtig verarbeiten können. Wir haben am Tablet dann die Scans aufgerufen und von Hand irgendwelche Maße mit nachgenommen, aber hatten nie so den Zugang dazu, wie verarbeite ich diese Punktwolke später. Und eigentlich so nach gefühlt 1,5, 2 Jahren war ich schon, also ich weiß nicht, wie es dir ging, mit Sicherheit ähnlich, war ich schon an dem Punkt, dass ich gesagt habe, okay, der 3D-Scanner, den hätten wir uns auch sparen können.
Wir haben quasi 5% genutzt von dem, was es eigentlich kann.
Und für halt die Höhe der Investition von so einem 3D-Scanner, also fangen an bei 20.000 Euro und hören auf bei 150.000 Euro bei der Investition. Das ist schon ein Gerät, das man nicht so mit links kauft und wo man wirklich lange auch das effektiv nutzen muss, damit es sich lohnt. Und ich dachte mir dann, boah, was war das schon wieder für ein Impulskauf? Und dann kamst du plötzlich um die Ecke und hast mir gezeigt, und das war, da haben wir, glaube ich, auch ein Reel auf Instagram gemacht. Das war eine der ersten Stories. Das
Berufsförderungswerk haben wir dann einen Umbau im Bestand gemacht. Krass,
das war das erste Mal.
Genau, und da habe ich das auf Grundlage der Scans dann im Bestand dann das in 3D hochgezogen und konnte dann perfekt auf der Grundlage planen. Genau. Und haben wir dann einmal diesen Workflow durchzogen und haben gemerkt, wie wir im Nachhinein nicht wieder auf die Baustelle fahren mussten, um irgendwas nachzumessen, vor allem bei Umbauten im Bestand, sondern konnten es wirklich perfekt in unseren Workflow integrieren.
Ja. Und da war es dann halt auch super, dass du mit der Erfahrung in der Hinterhand, dann zu den Mitarbeitern im Büro gegangen bist und gezeigt hast, hört mal zu, da kann man es machen, da kann man es einsetzen.
Und dann ging es sukzessive, hat es dann jeder nutzen.
Dann haben wir Scans gemacht und haben den Scan einfach nur dargestellt, den Grundrissschnitt Ansicht und haben quasi das gleich verbildlichen können und dann weiterverwenden können. Ja. Und heute nehmen wir den häufig mit oder nehmen manchmal auch einfach die LiDAR-Technologie vom iPhone und machen es damit und scannen es damit.
Und das wiederholt sich jetzt auch immer. Und egal welcher Planungsaufgabe wenn wir die angehen, ist es immer so, wir haben den Starttermin, haben gleich unser Handy, was wir rausziehen, und haben hier diesen schönen Punkt, die LiDAR-Technologie, können einmal grob scannen. Wenn es da auf 2-3 Zentimeter nicht genau ist, spielt es ja überhaupt keine Rolle. Und bekommen die Bestandspläne vom Bauherrn, haben unseren Scan des Starttermins und können wirklich in einer Planungsqualität schon von Anfang an, ab Leistungsphase 0 sozusagen, haben wir die perfekte Grundlage oder noch die verfeinerte Grundlage und sehen gleich schon, wo weicht der tatsächliche Bestand von den Bestandsplänen ab. Und das machen wir jetzt wirklich bei allen unseren Projekten, ist das jetzt so der absolute Standard geworden. Und das ist schon echt eine gute Qualität.
Ich finde es auch witzig, dass so eine Technik, wo man erstmal denkt, schiefgegangen in der Investition, so ein 3D-Scanner, sich dann als genau die Technik im Nachhinein bewahrheitet, dann noch auf die letzten Meter und der Impuls dafür ist, sowas mit der LiDAR-Technologie dann zu machen.
Ne? Genau, und wir haben ein Verständnis dafür entwickelt, was so eine Punktwolke einem bringt. Mhm. Und selbst wenn wir jetzt die LiDAR-Technologie am iPhone nutzen, können wir die Genauigkeit dieser Technologie einschätzen, dass wir sagen, hey, wir brauchen das nur für eine grobe Überprüfung. Ja. Jetzt dann planen wir nicht auf den Millimeter genau, dass es passt, sondern planen diese Toleranz mit ein. Aber das reift so, hat unser Verständnis für so ein digitales Aufmaß eben, das hat das einfach das Verständnis geschärft.
Ne? Ja, absolut. Wir wollen mal jetzt von Softwaretechnik wegschwenken in Richtung Einrichtung. Und da finde ich eigentlich ganz spannend unseren Umbau im ehemaligen Sekretariat unten, den wir vorgenommen haben. Wir haben da so ein Thekenmöbel eingebaut, weil wir gesagt haben, okay, wenn Kunden kommen, dann müssen die ja an so einer Rezeption bedient werden. Haben quasi auch noch so ein komplettes Lagermöbel unter der Theke mit drunter mit vielen Schubladen für Magazin und Materiallagerung und haben dann gemerkt, okay, krass, wir haben es gerade mal 1, 2 Jahre genutzt, kaum Kunden kommen bei uns vorbei und haben jetzt das Möbel so umfunktioniert, dass wir jetzt zwei Bildschirme reingesetzt haben von beiden Seiten und diese Öffnung, die wir mit ganz viel Aufwand hergestellt haben, jetzt nutzen als Fläche für Bildschirmpräsentationen, für Meetings unten, weil Meetingraum viel, viel wichtiger und viel sinnvoller ist.
Wir haben die Wand also quasi wieder
Genau.
zugemacht.
Und da merkt man, dass man manchmal Entscheidungen, die man trifft, die in dem Moment sinnvoll sind, wie da dieses Thekenmöbel zu bauen, in dem Moment war es super notwendig, super sinnvoll, weil wir gesagt haben, wir wollen diese eine Adresse haben, wo man hin kann, wenn man zu uns ankommt, dass das am Ende, also wir haben eigentlich keine richtige Bedarfsanalyse gemacht vorher. Wir haben uns nicht wirklich im Detail im Vorfeld strategisch Gedanken darüber gemacht, ob das, was wir da brauchen, wir auch noch in 2 Jahren, in 3 Jahren, in 5 Jahren, in 10 Jahren brauchen. Hätten wir das gemacht, glaube ich, hätten wir mit Sicherheit anders entschieden.
Ja, aber es ist
Oder?
extrem schwierig, vor allem jetzt bei solchen Investitionsentscheidungen, wo ja durch die KI und die maschinelle Unterstützung, die ja so krass in der Entwicklung ist, dass man dann in 2 bis 3 Jahre vorausblickt.
Stimmt.
Das ist Wahnsinn.
Ja, stimmt.
Deswegen glaube ich, man kommt nie an den Punkt, man kann zwar, ist es immer total sinnvoll, auch besonnen abzuwägen.
Ja.
Und zu sagen, brauche ich es wirklich oder nicht, das steht außer Frage. Aber man muss sich trotzdem in gewisser Weise trauen, weil man weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass wir, wenn hätten wir diese Bedarfsanalyse gemacht, als wir das Thekenmöbel gemacht haben, gebaut haben, dann wären wir nicht auf die Idee gekommen und hätten abgewägt, ah, dadurch, dass jetzt ja ChatGPT mal auf den Markt
Ja,
kommt,
stimmt.
werden wir total digital
Ja.
arbeiten. Das ist, glaube ich, schwierig und
Und ich finde einen Punkt, den du jetzt im Vorfeld, wo wir uns kurz unterhalten haben, bevor wir die Sendung jetzt hier gemacht haben, den ich super spannend fand, war das Thema grundsätzlich Einbaumöbel. Einbaumöbel, wie in dem Fall das Thekenmöbel, bergen immer die Gefahr, dass sie zu spezifisch zugeschnitten sind auf die Nutzung, die ich genau an der Stelle ganz genau persönlich brauche.
zu der Zeit.
Zu der Zeit. So, und der Grund dafür, warum IKEA so erfolgreich ist mit den ganzen Möbeln, ist, die haben halt einfach ein Standardsystem von der Kette günstig auf Masse produziert, die als Standardmöbel ganz, ganz viele Leute ansprechen, aber keinen zu 100%.
Wie heißt nochmal dieses IKEA-Möbel, dieses Pax? Nee,
Billigregal.
Billigregal.
Ja.
Das ist für den Schüler das perfekte Möbel, um in seinem Zimmer Ordnung zu halten.
Ja.
Der Student liebt's, weil da auch die Biergröße reinpasst. Und weiß ich nicht, wie es weitergeht. Also, oder die Familie dann auch, wenn man es irgendwo hinstellt. Also, das heißt, diese tolle Flexibilität in der losen Möblierung, das hat einfach extreme Vorteile.
Total. Und dann beim Thema Personalsuche zum Beispiel im Büro, was haben wir in der Vergangenheit an Geld ausgegeben für Stellenanzeigen auf Stepstone zum Beispiel?
Ja, und
Und
wurden immer enttäuscht.
wie viel mehr Bewerbungen sind eingegangen? Null. Du
Ja,
merkst den
merkt
Unterschied
man
nicht.
nicht, genau.
So, und wie haben wir es gefeiert, als wir dann bemerkt haben, okay, wenn wir auf unserer Website eine Stellenanzeige online schalten, dann greift die Standardsuche von Indeed und allen möglichen anderen Seiten auf Google diese Stellenanzeige automatisch ab und veröffentlicht es kostenlos. Und am Ende bekomme ich das Maximum an Bewerbungen, ohne dass ich auch nur einen Cent davon mehr bezahle. Und haben dann gesagt, okay, wir investieren lieber das Geld an Stellenanzeigen, das wir uns sparen, dann in so eine Büroumgestaltung, wie wir sie hier haben. Damit der Ersteindruck und das, was wir präsentieren über unser Büro auf der Website und so weiter, dann Mitarbeiter oder potenzielle Mitarbeiter anlockt.
Und das war echt extrem deprimierend.
Voll,
So
ey.
viel Geld dann auch
Ich
wirklich
habe
dann
das erste Mal gedacht,
investiert.
ey, 3.800 € für eine Stellenanzeige.
Ja.
So, wie lange musst du arbeiten dafür, damit du diese
Ja.
3.800 € am Ende
Und
hast?
das Schlimme ist ja, dass du keinen wirklichen Mehrwert
Ja,
daraus
ja.
ziehen
Noch
konntest.
krasser sind Headhunter, die du am Ende
Ja.
bezahlst. So, und ich bin ein riesengroßer Fan davon, zu sagen, nein, Mitarbeiterakquise, kein Geld ausgeben in irgendwelche Akquiseunternehmen, sondern Geld ausgeben in das, was du hier hast, was du am Ende deinen Mitarbeitern bieten kannst. Und alles andere macht man dann beim Gespräch.
Aber merkst du was? Jetzt sind wir schon wieder bei dem, was gut läuft.
Ja, Mist. Ey, scheuer. Denn wir wandeln, dass was schlecht läuft,
wir müssen,
dass
was gut läuft. Wir müssen hier wieder abbiegen.
Ja. Archivstruktur genau. Hast du noch gemeint, ne?
Das Erzähl war auch mal. eine total witzige Sache. Da waren irgendwann, das war im Jahr 2017, als ich angefangen habe im Büro, haben wir bei uns ein analoges Archiv gehabt. Und da habe ich mir zur Aufgabe gemacht, da die perfekte Struktur zu finden. Und habe angefangen, dann ein Inhaltsverzeichnis in eine Excel-Tabelle zu erstellen, wo dann wirklich jeder Ordner irgendwie kategorisiert war, wo man dann reinschreiben kann, was das für ein Ordner ist, dass man dann in der Excel-Suche...
Ach stimmt, das war sogar eine Excel-Tabelle.
Genau, und dann konnte man in der Excel-Suche dann schnell seinen Ordner finden. Das Problem war nur... Das hat keiner gepflegt und ab dem ersten Tag war es schon veraltet. Und wie viel Zeit haben wir da reingesteckt? Also bestimmt, eine Sekretariatskraft war da bestimmt 2 bis 3 Wochen Vollzeit damit beschäftigt, da dann die Struktur, die wir uns überlegt haben, dann umzusetzen. Und das war der größte Reinfall, den ich je erlebt habe. Und auch noch überhaupt nicht mit Weitblick, wenn man sich denkt, so, dass man ja... eigentlich dann auch schon angefangen hat, alles digital abzuspeichern.
War für dich dann bestimmt ein herrlicher Moment, als wir unser Büro ausgeräumt haben und dieses gesamte analoge Archiv mit Produktdaten komplett entsorgt haben, weil es digital verfügbar ist, oder?
Ja, da hat mir kurz das Herz geblutet, aber nur kurz.
Ja, also letztendlich, wenn wir uns das alles angucken, können wir da irgendwie Gemeinsamkeiten finden und sagen, warum... haben wir solche falschen Entscheidungen getroffen oder warum ist so eine Veränderung am Ende schiefgelaufen?
Also ich glaube, dass es voll oft gar nicht die falsche Entscheidung war, sondern dass sie einfach nur zur falschen Zeit kam. Das heißt, das Timing ist wichtig. Man muss es schaffen.
Boah, ich finde das sauschwer, ne? Also wenn,
ja, total.
Du kannst da keine Anleitung machen, jetzt so das und das solltest du beim Timing beachten.
Nee, total.
Weil es auch wieder mit der Entwicklung zusammenhängt.
Aber
ne?
Der Punkt ist, man hat das Urvertrauen darin, dass die Mehrheit der Entscheidungen dann zur richtigen Zeit sind. Und wenn man dann der Statistik vertraut, dass man dass das dann auch funktioniert, dann muss man sich einfach dazu zwingen, sich zu trauen und es oft einfach die Investitionen zu tätigen. Weil man dann weiß, okay, dann gibt es diese 20%, die nicht funktioniert haben, aber die 80%, die klappen und auf die muss man setzen.
Ich finde das ganz spannend. Der Alex, gestern Abend habe ich mich mit ihm länger noch im Büro unterhalten und da ging es darum, wie viel Gedanken wir beide uns machen, bevor wir Entscheidungen treffen. Und er hat einen ganz tollen Vergleich gebracht und so hat er gesagt, es fühlt sich im Gespräch mit uns häufig an, wie wenn wir so ein ganz stark verwurzelter Baum sind, der ganz viele Äste hat. Und wir befinden uns an der Position des Stamms und durchdenken diese ganzen Äste mit mehreren Verzweigungen bis in die tiefsten Verzweigungen hinein, manchmal mehr und manchmal weniger, um dann grundsätzlich zu entscheiden, was machen wir. Und ich glaube, das, was du sagst mit diesen 20% falsche Entscheidungen, 80% richtige Entscheidungen, setzt trotzdem voraus, dass man so ein verwurzelter Baum ist, der sich ganz seriös in alle Richtungen Gedanken macht und sich dazu zwingt, nicht diese Bauchgefühl-Impulsentscheidungen zu machen, weil damit steigt natürlich das Risiko für falsche Entscheidungen über diese 20% hinaus,
ja.
Oder?
Ja, das hast du richtig gesagt. Also man sollte jetzt nicht einfach nur der Entscheidung halber einfach nur entscheiden und sagen, das machen wir, das machen wir, das machen wir.
Ja.
Es muss schon überlegt sein.
Aber auch nicht zu viel überlegt. Ja. Ne?
Der Mittelweg, genau.
Ja. So wie beim Freihandzeichnen bei uns, wo es darum ging, an der TU eine Skizze nicht komplett fertig zu zeichnen, sondern nur anzuzeichnen und an einer Stelle den Fokus zu setzen.
Genau. Und da kommen wir wieder, das wird bestimmt wieder eine andere Podcast-Folge, der Punkt, dass man Dinge immer zum Abschluss bringen muss.
Ja, stimmt.
Das ist auch in der ganzen Berufswelt, es ist ein Riesenproblem, dass man Dinge nicht zum Abschluss bringt.
Ja.
Die bleiben offen, dann gibt es Rückfragen, dann vergisst es jemand. Das heißt, deswegen, man muss diese Entscheidungen, die man trifft, durchdenken und bis ab einem gewissen Zeitpunkt dann sagen, so und jetzt wird entschieden.
Ja.
Und wenn man sich, wenn man diesen Weg geht, dann weiß man, okay, man trifft die Entscheidungen und dann hat man dieses 80-20-Prinzip und kommt total klar damit.
Voll. Und wenn man dann diese Entscheidung getroffen hat, finde ich auch, ist der Punkt der, dran zu bleiben.
Ja.
Weil du wirst, wie du es gesagt hast, du wirst nie die perfekte Lösung haben. Du wirst nie das Programm finden, wo du sagst, boah, da ist alles super. Das werden die Momente des Zweifels kommen. Und da dran zu bleiben. Und da kommen wir eigentlich fast zu dem zurück, was wir am Anfang gesagt haben mit, ich kaufe mir ein Rennrad oder ich kaufe mir ein E-Bike und ich nutze es 3-4 Monate und dann nutze ich es nicht mehr. Warum? Weil ich nicht dranbleibe. Das heißt, ja, das Entscheidende für richtige Entscheidungen ist ganz oft, und darüber kann man es erzwingen, dran zu bleiben. Das war's eigentlich.
Genau. Wir müssen noch unsere nächste Podcast-Folge ankündigen.
Haben wir am 15.8., das ist wieder ein Freitag, und man kann es eigentlich fast schon erahnen, wenn wir heute über schiefgegangen reden.
Reden wir nächstes Mal über gut gegangen.
Sehr gut. Hat Spaß gemacht.
In dem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.
Schönes Wochenende, bis bald.
Ja.